Ja, willkommen Sascha.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue
Wunderbar.
mich auch. Danke für die
Ja.
Einladung.
Ja, du sag doch mal einfach kurz am Anfang was über dich, dass die Leute wissen, wer du bist. Ich weiß es, aber ich glaube, die da draußen, vielleicht wissen es ein paar, aber bestimmt nicht alle.
Ich bin Sascha. Ich bin Sascha Neumann und in Berlin und bin Geschäftsleiter vom Institut für angewandte positive Psychologie. Das kurz
Also
das IFAB. Da gibt es schon einen
IFAB,
kleinen
genau.
Hinweis,
Ja.
was wir da so machen, in welche Richtung das bei uns geht, und machen da alles da oben, was da so im Kopf stattfindet. Und ja, vom Herzen her bin ich Kinder- und Jugendtherapeut. Das habe ich mal gemacht vor ewigen Zeiten, mache es jetzt auch noch so ein ganz klein bisschen. Aber im Prinzip bin ich als Therapeut, Coach, Trainer, Mediator und Trainer für alles Mögliche von Kommunikationsausbildungen da, mache Inhouse-Trainings und so weiter. Und leidenschaftlich gerne provoziere ich auch.
Ja, du bist voll der Provokateur. Du machst es ja auch schon lang, gell? Was bedeutet denn Humor für dich? Wie ist deine Definition von Humor?
Humor ist sowas wie Lebensenergie, hätte ich jetzt gesagt, als erste
Lebensenergie,
Definition. Ja,
okay.
es ist Lebensenergie für mich. Ohne Humor funktioniert irgendwie nichts bei mir. Also da würde echt was fehlen im Leben. Und das kappt und tötet irgendwie alles ab, wenn ich jetzt nicht mit Humor an Dinge rangehen darf. Das ist irgendwie so ein Markenzeichen von mir. Kann auch für einige manchmal nervig sein, weil ich alles irgendwie lustig betrachte. Ich bin ja nebenbei auch in einem Hospiz tätig und das ist ein Ort, wo auch viel gelacht wird, Gott sei Dank.
Ja, wie
Und
inwiefern? Das wollte
ja.
ich nämlich fragen. Du machst ja auch Hospizarbeit, genau, das weiß ich ja. Und wie setzt du da Humor ein? Weil ich meine, ich habe schon viele kennengelernt, die im Hospiz arbeiten, wo die sagen, das ist die lustigste Abteilung in der ganzen Klinik, wo ich dann manchmal wirklich so, aha, was ist da lustig oder was machst du da mit denen?
Naja, also ich mache jetzt nichts bewusst mit denen, aber das ist ein Ort, wo ich auch erstmal ein Ort, wo man den Humor am wenigsten vermutet. Das ist ja erstmal so.
Ja,
Und
stimmt.
dann begreift man, okay, das Gegenteil ist wahrer, weil dieses Tabu, dieses letzte Tabu, was da irgendwie existiert, das ist ja offen ausgesprochen, das ist ja kein Tabu mehr. Und
Du
das
meinst der
macht
Tod, das
plötzlich der
Sterben,
Tod,
so.
das Tod und Sterben, was für eine Frechheit, da wird gestorben und da ist der Tod. Und wenn darüber nicht mehr geredet werden muss, dann bremst das irgendwie nicht mehr aus. Es ist ja wie so, ah, wir müssen jetzt alle ganz ernst sein und wir dürfen nicht über Tod und Sterben reden. Und dass Herr Meier jetzt gleich bald sterben wird, das weiß der. Das ist ja, der ist ja nicht doof. So. Und
Wissen
dann
die
ist
das, also ist es allen so, klar ist es natürlich allen, aber reden
nein,
alle
nö.
drüber oder manche, die
Nein.
tabuisieren die das und drücken es weg, trotzdem?
Genau, dann wird es auch nicht mehr lustig, klar, vollkommen richtig. Also das ist ja schon sofort wie eine Einschränkung. In dem Moment, wo du einen Menschen da hast, der irgendwie das nicht realisiert, dann ist es auch nicht lustig. Dann ist es wie so ein Elefanten im Raum, der einfach definitiv nicht angesprochen wird. Dann ist aber auch Humor nicht der angebrachteste Part letztlich. Das kannst du dir wahrscheinlich selber vorstellen.
Ja.
Aber wenn das alles ausgesprochen wird, dann bricht einfach alles aus dir raus, wenn die Energie da ist. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es wird einfach viel und häufig gelacht. Also das ist sehr schnell. Ich erinnere mich an einen Herrn, der sehr klar war mit sich, ein Brite. In seiner ganzen britischen Art und Weise war der einfach klar. Ganz gezielt ist der mit, er hatte so eine Art von Form von Leukämie gehabt. Und war völlig klar, ich bin im Hospiz, ich werde hier sterben, alles wunderbar, ich habe meinen Frieden gefunden. Und er wollte mit mir noch einmal in seine Wohnung zurück und in seiner Altbauwohnung irgendwo in Charlottenburg hier in Berlin. Und dann habe ich ihn da halt begleitet und dann sind wir einfach in seiner Wohnung gewesen, haben noch irgendwelche Akten geholt und danach hatte er die kluge Idee zu sagen, ach, wenn ich jetzt das letzte Mal hier bin, dann gucke ich nochmal kurz bei den Nachbarn und klingel da mal und so. Und dann ist er wirklich von seiner obersten Etage immer an jeder Etage und hat geklingelt. Und wollte einmal Hallo sagen und sich verabschieden. Und dann waren die Leute an der Tür und dann sagte er jedes Mal so, oh, hello, and I would like to say goodbye. Und er so, oh, ziehen Sie aus? Nein, nein, ich sterbe. Und dann ging er weiter.
Das ist geil.
Und die Leute standen immer da völlig so, der Tod stand vor der Tür. Und der war aber völlig lustig dabei. Der meinte nur, ich wollte einfach nur mich bedanken für die schöne Nachbarschaft, die wir hatten. Ich gehe jetzt ins Hospiz zum Sterben und lächelte dabei. Und war einfach witzig und gut gelaunt. Und das waren aber
Cool.
die anderen Leute dann nicht unbedingt. Das heißt, es war einfach so eine kleine Störung. Aber ich fand es so urkomisch. Ich habe dann immer hinterher so die Karte vom Hospiz gegeben, wenn sie nochmal Fragen haben oder sowas, weil die waren einfach völlig irritiert und standen dann in der Tür und wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Und
Und
diese Art
der
von
ist
Humor.
gestorben inzwischen vermutlich, oder?
Ja, der ist,
Ja.
glaube ich, ein paar Tage später schon
Ach so,
verstorben.
okay.
Also sehr, also es war einfach so kurz vor knapp. Der hatte dann immer noch so eine Flasche mit Sauerstoff hinter sich hergezogen
Super.
und war einfach d'accord mit allem. Also weißt du, wenn das so klar ist, der hat einfach, Humor ist dann auch nicht, man macht Witze, sondern der hat verstanden, dass das Leben ein großer Witz ist. Und das habe ich total bewundert.
Ist es ja auch, es ist absurd.
Ja, oder?
Ja.
Das ist doch ein einziger
total.
Humor. Und wenn du das begriffen hast, ist es super.
Ja, total. Was machst du denn mit Leuten? Also zum Beispiel im Hospiz, wenn also ja, anders gefragt, für dich ist es ja wahrscheinlich auch ein Anliegen, Humor in solche Situationen zu bringen, oder? Weil Tod ist ja immer noch ein totales Tabu bei uns in der Gesellschaft, finde ich, bei vielen. Also es wird ja vielleicht ein bisschen lockerer. Aber ist es so auch, warum machst du das? Also bist du da hingegangen, um auch mit Humor da zu arbeiten? Oder hat dich das einfach interessiert, mal sowas zu machen?
Genau, ich bin nicht mit dem Gedanken gegangen, da muss ein bisschen Humor rein und deswegen gehe ich jetzt ins Hospiz. Das war überhaupt
juhu,
nicht mein Ansatz. Ja, genau, juhu. Nee, es war, also erstmal war es ein total trauriger Anlass, dass ich dann ins Hospiz gegangen habe, nicht mehr, aber mein Vater ist verstorben vor 13 Jahren jetzt. Mhm. Und als er verstorben war, war das einfach für mich, ich habe vorher gedacht, das ist der schlimmste Moment in meinem Leben, wenn mein Vater sterben würde. Das darf nicht sein. Und dann hat es halt doch gemacht, wie gemein. Aber so ist es halt, der Arsch, oder? Genau. Und dann habe ich halt irgendwann begriffen, okay, das passiert jetzt gerade. Und die ehrliche Aussage, ich war gut da drin. Ich habe noch zwei Brüder und meine Mutter zu dem Zeitpunkt gehabt. Und für die war das ganz schrecklich. Die haben das auch ignoriert. Die haben halt gesagt, naja, der stirbt nicht und das schafft er schon. Oder also die konnten damit einfach schlecht umgehen.
Und dein Vater? Entschuldigung, wie ist dein Vater damit umgegangen?
Mein Vater eben genau. Mein Vater, es gab so eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er das Ganze überlebt, wie das bei Krebserkrankungen so ist. Und wenn Ärzte darüber reden. Und alle Bekannten um ihn rum haben immer über die 50% geredet, es wird schon gut gehen. Also die ganzen Bekannten und Verwandten haben halt immer gesagt, ja, Helmut, so hieß mein Vater, du schaffst es schon, also das kriegen wir hin. Und ich war dann so, Moment, aber es gibt ja noch die anderen 50%, dass es vielleicht nicht klappt. Mhm. Und das ist ja provokativ, zu wagen, die andere Seite auszusprechen, das, was man nicht sehen will, diesen blinden Fleck. Und dann hat mein Vater so angefangen zu weinen, dass ich halt erstmal sofort entschuldigt habe, ui, dass ich dachte so, oh, du könntest doch, er meinte so, oh, ich bin dir so dankbar, Sascha, endlich fragt aha mich mal jemand nach der anderen Hälfte. Mhm. Und da hat es Klick gemacht in meinem Kopf, meinte so, ach so, der traut sich selber nicht, das anzusprechen, dass er vielleicht sterben könnte, hat damit eigentlich gar kein Problem, wie ich dann erfahren habe, aber war so traurig darüber, dass das niemand mit ihm besprechen wollte.
Und also er hat die anderen geschont eigentlich.
Ja,
so ein
natürlich,
bisschen.
Ja, was genau. Ich ja auch verstehe. Ja, also keiner wollte darüber sprechen. Und so. Und dann habe ich, also das war noch die Zeit, kurz bevor ich Noni kennengelernt habe. Also es war
meine Mutter.
Deine Mutter, genau. Es war 2010 und wir haben jetzt Februar, März und im April ist er verstorben. Und im Mai habe ich bei einem Kongress Noni kennengelernt. Mhm. Und hatte dann diesen Flash und diese Verknüpfung gehabt. Dann bin ich so, okay, stimmt, das heißt Provokation, Dinge anzusprechen, die man sich sonst normalerweise nicht anzusprechen erlaubt. Und dann noch mit Humor. Mhm. Ich hatte mit meinem Vater einfach noch eine gute Zeit. Mhm. Und das nur deswegen. Und dann habe ich geschnallt, ich bin auf einer Goldader. Irgendwo bin ich auf einer heißen Spur gerade. Mhm. Und dann habe ich geschnallt, okay, das muss das sein. Und da war dann bei Noni auch noch die Erlaubnis und dann noch dieses Radikale. Und dann diese Frau, diese alte Frau, die da vor mir sitzt, die dann solche Sachen macht, das kann doch nicht wahr sein.
Eine alte Schachtel, die so provoziert.
Eine alte Schachtel, die so alt ist wie meine Mutter und das Gegenteil ist von meiner Mutter, die dann so tickt. Das ist ja wohl gigantisch. Und dann habe ich gemerkt, das muss im Hospiz funktionieren und da könnte ich eine gute Ressource sein. Und dann war klar, ich will unbedingt wissen, wie Hospizarbeit funktioniert. Ich habe ein gutes Leben, ich will was zurückgeben und dann habe ich entschieden, ich will Ehrenamt machen. Also und das war einfach das Zurückgeben an die Gesellschaft. Und dann bin ich da auf Humor getroffen. Was für ein Witz an der ganzen Sache.
Und machst du das auch immer noch? Oder
ja, das ist jetzt, das sind jetzt dann, ich habe Hospiz angefangen, 2012, 13 oder sowas ungefähr.
Oh, schon 10 Jahre
also das
jetzt,
ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her.
Und das machst du einmal die Woche oder wie oft machst du das?
Ja, unterschiedlich. Ich bin jetzt momentan so ein Typ für die heißen Fälle. Also wenn irgendwas passiert.
Ach so.
Weil letzte Woche.
Hol Sascha, weil
ja,
der
ja,
bringt
genau.
Sie noch mal zum Lachen.
Letzte Woche war es hochdramatisch. Ja. Da hat sie mich auch völlig zerrissen. 60 Jahre Ehe. 60 Jahre, Gott. Diamante eine Hochzeit und 80 Jahre sind die beiden und sie ist gerade, kommt aus diesem Hochzeitszeit, die sie hatten, also Hochzeitsurlaub, den sie irgendwie gemacht haben, diesen Diamanten eine Hochzeit, alleine, haben keine Kinder, kam direkt von der Diamanten Hochzeit aus dieser Reise, die sie gemacht haben an die Ostsee, wo sie immer hingefahren sind und dann sagte sie, ich kann nicht mehr, bring mich ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus haben sie halt festgestellt, dass die Luft immer weniger wird wegen dieser Krankheit, OPCD oder sowas, wie die heißt, eine Lungenkrankheit. Und dann war klar, sie wird halt sterben. Und er wohnt irgendwie entgegengesetzt von Berlin und sie war da in der Palliativstation. Und dann habe ich mit der Ärztin ausgemacht, gerade bitte rufen Sie mich an, damit ich ihn, wenn der Sterbeprozess beginnt, ihn nochmal ins Krankenhaus fahren kann. Und dann habe ich mir wirklich, das war eine Dreiviertelstunde Fahrt, wir hatten noch ein paar Klimakleber auf der Straße und so, also es hat richtig lang gedauert. Und dann hat er meine, die gesamte Lebensgeschichte auf der Autofahrt erzählt. Wir haben gelacht, wir haben geweint, es war so schön. Und dann sind wir halt im Krankenhaus angekommen und er konnte die letzten Stunden einfach noch mit ihr verbringen. Gott, ich war fertig, ich war fix und alles. 60 Jahre Ehe und das war gigantisch. Also
Wahnsinn.
Und da war alles dabei und die haben auch in den letzten Minuten einfach auch noch lachen können. Das war auch erstaunlich. Also das glaubt man nicht, das ist natürlich dramatisch, aber irgendwie auch Witz. Es hat irgendwie noch einen Witz.
Ja, Ende. Voll. Also ich finde auch, ich weiß ja, als mein Vater gestorben ist vor 3,5 Jahren, der hat ja auch bis zum Schluss seinen Humor behalten, wo ich mir gedacht habe, das hat mir auch nochmal sehr geholfen, weil ich dachte, ja klar, warum denn nicht? Weil der konnte es zum Beispiel auch nicht ertragen, dass alle Leute so um ihn rum, weißt du, oh Gott, du Armer, oh Gott, wie schrecklich. Er hat gesagt, kannst du bitte normal mit mir reden, sonst geh. Und dann haben die wieder alle normal. Also okay, so können wir jetzt weitersprechen.
Das ist auch schöner, sonst geh. Super, oder? Ja, das hat mein Vater leider nicht geschafft, aber ich glaube, er wollte es gern, aber der war zu gefällig leider.
Ja, das ist genau, das ist das Problem. Und ich finde auch, also ich finde es total cool, wenn die dann jetzt schon sagen, hol den Sascha, weil der kann am Schluss noch mal eine Leichtigkeit reinbringen oder so.
Genau, ich habe einfach gemacht, was zu tun war. Ich habe einfach gesagt, wir gehen jetzt ins Krankenhaus und ich will, dass du nach 60 Jahren Ehe noch mal deine Frau verabschieden kannst.
Ja.
Und dann hat er mir einfach die ganze, also die Mauerfall und alles Mögliche, was die beiden zusammen erlebt haben.
Wahnsinn.
Ich musste zwischendurch natürlich selber schlucken, aber dann hat er wieder angefangen zu lachen. Es war irgendwie
beides im Raum. Ich finde, das macht ja auch nichts. Also gerade auch als Therapeut oder als Coach oder als Berater, wenn man selber auch mal Emotionen zeigt. Ich finde es immer so, man ist ja nicht ein Roboter, weißt du?
Ja, das hat mir meine Ausbilderin im Hospiz mal beigebracht. Die hat immer gesagt, von wegen so, ich dachte mir so, ich muss ganz stark bleiben, ich muss jetzt ganz hart sein, weil einer muss ja funktionieren. Sie meint so, nee, weine mit, weil das ist eine Gratwanderung, sei handlungsfähig, während du weinst. Das ist die große Kunst im Hospiz. Oder sei handlungsfähig, während du lachst, ist genau derselbe Satz eigentlich. Zeig Emotionen, weil wenn du kalt bist oder wenn du keine zeigst, dann ist der Hospiz der falsche Ort für dich.
Ja, sei einfach Mensch, oder? Sei menschlich.
Sei Mensch.
Lass halt zu, was kommt, so denke ich mir, oder?
Genau. Und bleib handlungsfähig, was nicht
drin ist, immer,
wenn du zusammenklappst. Weil das habe ich halt auch manchmal. Dann stehst du da im Eingangstür und denkst so, okay, da liegt ein toter oder sterbender Mensch, dann kann ich das noch? Nee, da gilt es dann natürlich noch zu handeln, auch wenn die Tränen kullern. Und nach 60 Jahren Ehen, das hat mich auch völlig zerrissen.
Ja,
mein Mann hat dann zu Hause gleich gemerkt, ich kam nach Hause und hat mich so angekuschelt an ihm, meinte so, du warst wieder im Hospiz.
Ja, oh Gott. Mann. Ja, Schatz.
Dann erste Satz immer von ihm, wasch dich.
Oh.
Das Erste, was er sagt.
Warum?
Ich auch immer ganz, ich weiß auch nicht, das ist so sein Standardspruch.
Ja, aber warst du schon mal handlungsunfähig in so einer Situation?
Ja,
ist dir schon mal passiert?
Auch, ja. Wenn es halt nah dran ist, wenn es halt so, Kinder sind da und dann Eltern. Also wenn ich in diese Rolle rutsche, ich bin selber Kind und mein Vater. Also wenn ich in diese, dann merke ich immer, ich bin noch nicht ganz durch mit sowas.
Mit deinem
wenn ich dann
Vater.
Einen so. Sohn, genau, wenn ich dann einen Sohn sehe, der seinen Vater verabschiedet, da kann ich manchmal, dann bin ich dann manchmal kurz in so einer Starre und dann heule ich eine Schleife zu viel mit. Und dann habe ich aber die Fähigkeit dann zu sagen, gib mir einen Moment Zeit oder sowas.
Hast du da irgendwelche Tabus, also sowohl im Hospiz als auch sonst, gibt es für dich noch Tabus, wo du sagst, da steige ich aus, das mache ich nicht oder das kann ich nicht oder so?
Du meinst, wann ich dann nicht provoziere?
Ja, oder auch wenn du nicht da nicht Humor reinbringst, muss ich gar nicht unbedingt provozieren sein, aber es gibt ja so Tabus, wo man manchmal sagt, da bin ich raus. Also klar, Humor ist natürlich, wann ist dein Tabu beim Humor, frage ich so, oder bei Provokation.
Ja, bei allen Situationen, in denen es auf der Gegenseite einfach gerade gar nicht witzig ist. Also sozusagen das Tabu ist, wenn es auf der anderen Seite Tabus gibt. Dann komme ich nicht darauf. Also der Kommunikationsfluss muss da sein. Also ich glaube,
nur im Hospiz oder immer? Also weil im Hospiz ist immer, okay.
Ja, aber ich glaube, inzwischen mache ich ja wenig Unterschied zwischen Hospiz und normalem Leben. Also ich kann das schwer. Das ist echt eine spannende Frage von dir. Ich würde jetzt keinen richtigen Unterschied dazwischen machen und gucke eher auf der anderen Seite, schwinge ich mit der? Bin ich da auf einem guten Draht? Stimmt die Chemie? Und dann gibt es keine Tabus mehr ab dem Moment, würde ich jetzt sagen. Bestimmt schließe ich gerade ein paar Sachen aus, die mir aber gerade nicht einfallen, ob es da Tabus gibt. Aber ich halte mich prinzipiell immer an die Regeln, die im Provokativen vorkommen, die ja viel mit Humor verknüpft sind. Wenn ich in dem Weltbild des anderen nicht klarkomme, dann kann ich nicht provozieren und kann ich auch nicht witzig sein. Und wenn der gute Draht nicht da ist, dann auf jeden Fall lassen. Also das macht natürlich gar keinen Sinn.
Ja, das sowieso, genau.
Also, und das gilt im Hospiz genauso wie im echten Leben.
Aber ist es denn wirklich, wenn der andere ein Tabu hat, oder ist es eher, wenn du nicht mehr einsteigen kannst? Weil wenn jemand ein Tabu hat, ist ja manchmal so, dass man ganz gut dann erst recht das Tabu bricht auf so eine wohlwollende, humorvolle Art und Weise.
Ich glaube im Hospiz nicht.
Nicht.
Also, okay. Weil wenn da, also ich kann ja nicht witzig, also wenn mein Gegenüber, wenn ich weiß, dass das Gegenüber im Sterben liegt, aber das Gegenüber das verweigert zu sehen,
ja, gut,
wer bin ich dann, ohne Auftrag zu sagen, so, jetzt bin ich schon mal ganz kurz witzig und dann wirst du schon drauf kommen, dass du eigentlich stirbst, das tue ich nicht.
Nee. Also da hättest du ja auch ein Ziel, das geht ja dann auch
nicht.
Dann willst du den ja immer hinbringen, funktioniert ja auch
einmal
nicht.
Einmal das und Respekt am Lebensende, ich habe keinen Auftrag. Also wenn sich
das
auch.
Ergibt, klar.
Wenn sich das ergibt, passt das, aber ja Gott, wenn der Mensch einfach sterben will, ohne dass er begreift, dass er sterben wird, dann ist es für mich völlig in Ordnung.
Dann
das ist
eine
persönliche Entscheidung. Die hat ja eine persönliche Entscheidung. Und manchmal ist es auch wirklich gesund, diesen Verdrängungsmechanismus zu haben. Es stirbt sich manchmal leichter, hat mein Ausbilder immer gesagt. Ja, also in so einem Moment. Das ist ja so auch wirklich so ein Tabu. Und der Mensch hat ja so einen Mechanismus, das nicht zu begreifen, was es heißt zu sterben. Vielleicht landen wir da auch so.
Ja, du, keine Ahnung, ich weiß. Also ich hoffe, dass ich das nicht tabuisiere im Sterben. Ich glaube, ich werde offen drüber sprechen, hoffe ich.
Ja, man hofft es aber nicht. Aber man weiß es halt einfach nicht. Ja. Aber ich glaube, du hast die richtigen Gene, will ich mal ganz vorsichtig sagen.
Richtige Vorkonditionierung und Schädigung durch provokative Eltern und Frank. Und
so toll, wie dein Vater verstorben ist, glaube ich, das wird ganz gut gelingen, oder?
Also das war unglaublich. Also das hat mir den Tod auch noch näher gebracht. Das klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine, oder? Weil es war so schön und es war traurig gleichzeitig und so intensiv. Genau. Also ich werde diese Zeit nie vergessen. Die war so intensiv, dieses vorm Sterben. War ja auch nicht so lang, es waren 2 Monate oder so, aber das war unglaublich intensiv für mich. Also ich weiß auch noch so das letzte Gespräch, was ich mit ihm hatte, so 2 Tage vor seinem Tod, wo er mir dann noch alle möglichen Lebensthemen gesagt hat, du hast ja noch da einiges vor mit dem und mit der, und ich so, aha, was der so alles sieht. So, und damit habe ich dann nichts mehr zu tun.
Würdest du denn jetzt sagen, nach den 3,5 Jahren, bei dir ist was anders im Leben dadurch, durch diese Zeit? Also du bist ja jetzt nicht, du machst jetzt keine Hospizarbeit, deswegen, aber gibt es irgendwas anderes, was du gemerkt hast?
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass ich hatte nie richtig Angst vorm Tod oder so eine Scheu. Also es war für mich nie ein Tabu, sagen wir mal so. Ja. Aber ich glaube, das hat sich noch mehr aufgeweicht. Also ich kann noch freier darüber sprechen oder auch offensiver, auch mit Menschen. Okay. Ich habe auch eine Freundin, wo der Mann jetzt schwer krank ist und so. Ja. Und ich, also was du sagst, ich rede ganz offen mit dem drüber, der ist auch sehr offen und bringe den auch teilweise zum Lachen. Also ich habe manchmal Sachen erzählt, die ich wollte gar nicht witzig sein. Ich habe es mir nur so eingefallen. Ja. Und dann hat er sich totgelacht, wo ich mir dachte, totgelacht, ich erlebe noch, aber so, weißt du, dass dadurch, ich glaube, da ist meine Hemmschwelle ist niedriger geworden, über solche Sachen zu sprechen.
Ich liebe es ist wirklich so eine Kernkompetenz, die Fähigkeit zu haben, Dinge auszusprechen, die im Raum sind und die nur ausgesprochen werden wollen, aber es traut sich keiner so richtig. Genau. Das ist sowas, was ich jetzt inzwischen so dadurch gelernt habe. Bei mir war es in der Hinsicht so ein bisschen anders als bei dir, weil für mich war es das Schlimmste, was passieren konnte, dass mein Vater verstirbt, und danach war es das, klingt komisch, aber irgendwie das Schönste oder ein schöner Moment, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Ich glaube, da warst du ein bisschen weiter als ich damals.
Weiß ich nicht. Also ich fand es schon auch, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, das ist jetzt echt ernst. Also so diese ersten Diagnosen, die man halt so kriegt dann, wenn du erst nicht weißt, was los ist, und dann plötzlich weißt du, alles voller Metastasen. Das war dann so dieser Bumm, ist nicht mehr lang. Weißt du, diese in die Fresse einfach, diese Sätze. Und das war schon so, wow, okay, der lebt doch eigentlich für immer. Das kann doch nicht so. Ja. Weißt du, das war echt ein Schock, also total. Genau. Da war
und den
ich
Gedanken,
echt auch...
Ist verrückt, oder als Kind hat man den Gedanken, Eltern leben für immer.
Ja,
Punkt.
Immer.
Oder?
Genau.
Das ist so. War genau mein selber Gedanke auch, den hatte ich auch. So, das ist ja unlogisch, ne? Also Eltern leben doch immer.
Ja, eben, das kann ja gar nicht sein und so. Und ich denke mir jetzt, wenn Noni mal stirbt irgendwann, also ich meine, ich hoffe, es dauert noch
die
eine Weile.
Die stirbt ja nicht, oder? Also
nee,
das ist ja
stirbt
bei
auch
der
nie.
Nicht. Also, die stirbt
die
nie.
Nicht. Die
also,
gibt es wirklich nicht.
Ja, genau. Ja. Oder sind wir uns doch einig?
Da sind wir uns einig. Genau. Nee, aber das wird wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung, wie das dann wird, aber das wird vielleicht leichter, oder aber auf der anderen Seite ist man dann voll weise, das ist auch scheiße irgendwie, gell? Wenn du merkst, dann sind beide Eltern weg. Weiß nicht, hast du deine Mama noch?
Nee, meine Mutter ist 2017 verstorben und so.
Wie war
also,
das dann?
Das war mein erster, witzig, dass du es sagst, das war genau mein erster Gedanke, ich war voll weise, das
Komisch,
war der erste
gell?
Gedanke. Es war ganz anders, meine Mutter ist ganz anders abgetreten als mein Vater. Mein Vater harmonisch, liebevoll, sanft aus der Welt ausgestiegen, die ganze Familie saß am Sterbebett, wir haben alle die Hand gehalten und es war traurig, es war einfach wunderschön, hätte man filmen können. Und meine Mutter genau das Gegenteil, wirklich Karambolage, Chaos,
wirklich?
Katastrophen, Schreien, Brüllen.
Wirklich?
Und dann sozusagen ist sie gestorben am 50. Geburtstag meines großen Bruders.
Oh
also
nein.
Mein Bruder kam ins Pflegeheim.
Der Arme.
Der Arme.
Jetzt hat er immer an seinem Geburtstag den Todestag von seiner Mutter, das ist ja schaurig.
Es war so grauenvoll. Der ist reingegangen, sie hat ihm noch gratuliert, dann ist er rausgegangen und dann hat die Pflegekraft gesagt, dann ist sie einfach zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand, also eigentlich ein schöner Tod.
Ja, aber echt.
Dann habe ich den Anruf gekriegt und habe meinen Bruder angerufen, ihm gratuliert und gesagt, unsere Mutter ist gerade verstorben. Und er sagt, das kann nicht sein, ich bin gerade rausgegangen, sie lebt noch. Und dann hat er, glaube ich, einen halben Tag nicht gerafft, dass das sein musste. Und dann war der so sauer auf sie, weil ich dachte so...
Blöde Kuh, warte doch noch einen Tag.
Ja, warte noch einen Tag.
Ja,
und dann dachte ich so, aber wie schön doch, meine Mutter hat noch darauf gewartet, weil mein anderer Bruder hat einen Tag später Geburtstag, weil der sagte, mir konnte sie jetzt nicht mehr gratulieren.
Ach Mist, aber der hat wenigstens nicht das Trauma jetzt, dass der Todestag seiner Mutter... Oh
also
Mann,
das
ist
war
ja
so
echt...
chaotisch und grauenvoll. Das war halt nicht so schön, weil ich mit Abschied verbunden.
Aber es
ich
ist immer eine
als
Geschichte, die du jetzt erzählen kannst, schau.
Ja,
sie ist irgendwie auch witzig.
Und ich bin aber trotzdem vollweise. Und es hat natürlich, also es ist natürlich wahnsinnig schade, keine Eltern mehr zu haben. Ich habe jetzt Schwiegereltern, die mich natürlich auch gleich adoptiert haben. Aber es
die
ist
leben
so,
beide noch.
Meine Schwiegereltern
super,
leben beide
okay.
noch. Und die sind einfach wahnsinnig toll. Das sind so so richtig liebevolle Eltern. Und die sehen mich auch als Kind an und so. Ich sage so, nee, ich hatte schon Eltern, ich brauche nicht noch neue Eltern
Mensch,
eigentlich.
Sascha, komm, iss doch mal den Pudding.
Genau so ist es,
Grüß
genau so
dich.
ist es. Ja, also ein bisschen hier hast du noch einen Schnaps, aber auch Pudding, ja.
Ein paar Schnaps mit Pudding. Ja,
Ja.
cool. Ja,
Aber es ist so, du hast auch die Seite in dir, die dann heißt, in der Pandemiezeit war ich auch ganz froh ohne Eltern. Also das war so, wenn ich meine ganze Umgebung gehört habe, was die für Arbeit hatten in der Pandemiezeit mit Eltern.
Mit alten Eltern vor allem,
mit
oder?
Mit alten Eltern. Na gut, meine waren jetzt auch nicht mehr so jung. Es wäre so schrecklich gewesen. Und bei diesen ganzen Familienfesten, diese ganzen Trigger, die habe ich nicht mehr. Manchmal lächle ich dann auch, wenn ich jetzt andere Leute erlebe und denke mir so, es hat auch schöne Seiten, keine Eltern mehr zu haben. Es ist natürlich auch ein Witz, weil ich kann beide Seiten sehen. Es ist wahnsinnig traurig, keine Eltern mehr zu haben. Aber ich kann auch schon sehen, so doof ist das manchmal auch nicht.
Ja, und ich meine, es ist ja auch, ich sage immer, sterben in der richtigen Reihenfolge. Also wenn die Eltern vor den Kindern sterben, ist zwar auch blöd für die Kinder dann, aber ist irgendwie richtig.
Genau. Ja.
Egal, ich meine, wenn es mit 50 ist, ist es blöd, aber wenn es einfach so, weißt du, mit 80, 70 oder sowas, denkt man, ja gut, hätte man immer noch länger durchhalten können. Aber wenn die Kinder vor den Eltern sterben, das finde ich immer bitter.
Ja.
Also das, weiß nicht mal, wenn du im Hospiz bist, machst du auch Kinderhospiz oder machst du...
Nee, da traue ich mich nicht dran, aus zwei Gründen. Also ich bin
hart,
Kinder- und
oder?
Jugendtherapeut. Als Kinder- und Jugendtherapeut habe ich irgendwie die andere Mission. Ich bin am anderen Lebensende. Ich liebe es, alte Menschen zu begleiten und ich liebe es, junge Menschen zu begleiten, aber junge Menschen ins
Leben. Aber nicht
Leben
in den Tod.
Und alte, ja, genau. Ist das, ich habe das, Freunde von mir machen Kinderhospiz, das schaffe ich nicht. Und der andere Grund ist, Kinderhospiz ist sehr, sehr, sehr lang, weil im Kinderhospiz hast du ganz selten so ein Kind hat eine schlimme Krankheit und wird bald sterben, sondern meistens ist im Kinderhospiz Kinder, die irgendeine Behinderung haben und noch viele Jahre leben können damit, bis sie dann versterben. Und du begleitest ganz oft die Angehörigen. Und das ist ein langer Prozess, den ich nicht hinkriege. Also nicht bei meinem Alltag. Ich bin eher so für so kurze Katastrophen zuständig, die passieren, die kriege ich gut gewuppt. Aber so lange Sachen, das schaffe ich nicht. Und Kinderhospiz zerreißt mich jedes Mal. Da bin
ja,
ich nicht.
Ich weiß
Da
auch
bin
nicht,
ich
wie das
nicht,
könnte.
da hänge ich irgendwie an diesem, da heule ich, da bin ich immer gelähmt. Also da bin ich irgendwie in meinem Kinderthema da nicht durch und da, nee, also wenn ich
Also
dann
mit
Kind
eigenen
weinen
Kindern
sehe,
oder
ja, nee, das
welches?
nicht, sondern sozusagen mein inneres Kind
Ach
heult
so,
dann immer
dein,
mit.
okay.
Also mein inneres Kind flennt dann immer mit, wenn ich ein Kind sehe, was irgendwie weint, dann schaffe ich nicht. Also das bin
Hast du
ich
es mal
überfordert.
probiert, auch im Kinderhospiz, oder hast du es gar nicht ausprobiert?
Nee, habe ich gar nichts
Nee.
angefangen. Aber ich erlebe es ja jetzt schon, wenn ich meine ersten Sitzungen als Kindertherapeut, wenn die Eltern dem Kind sagen müssen, so, wir lassen uns jetzt scheiden und die Kinder fangen an zu heulen, hole ich sofort mit. Da
So,
bin ich nicht
okay.
so
Ach,
gut.
krass, da hast du so einen Kindertrigger, hast du irgendwie am
Ja,
Laufen.
genau.
Das ist
Ja,
geil.
da bin ich
Das ist ja
einfach total
interessant.
emotional und so. Also ich bin ein guter Elternberater und ich kann auch gut mit Kindern allein, aber wenn dann so diese Nachrichten dann kommen und das Kind leidet dann, also ich wäre ein ganz schlechter Vater, glaube ich.
Gott sei Dank hast du keine Kinder,
Ja,
Mensch.
Gott sei Dank
Mein
keine
Gott,
Kinder. Ja.
nur Katzen.
Nur Katzen, das reicht aus, genau.
Jetzt habe ich die, du hast mich voll durcheinander, aber Thomas, wollte ich gerade noch eine ganz kluge Frage anlässlich der Kindersachen stellen. Jetzt habe ich es vergessen.
Anlässlich der Kindersache.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wegen irgendwie Kinder und Humor und genau, wie du da, also da, genau das war's. Du wolltest, dir vergeht dann der Humor, weil du selber so betroffen bist und so mit drin steckst, dass du gar nicht mehr von außen da rein dran drauf gucken kannst.
Ich bin da persönlich nicht so weit genug entwickelt. Also da hängt noch irgendwas dann manchmal. Nicht
weit genug entwickelt.
Nicht, also genau, heißt doch mal ein provokativer Ansatz.
Ja,
sei in deiner Persönlichkeitsentwicklung wenigstens eine Woche vor deinem Klienten.
Genau, bist du nicht. Du bist einfach noch bei den Kindern mit drin.
Bei den Kindern bin ich mit drin, bei alten Menschen geht's dann.
Und wie oft, bei alten Menschen kann ich das, da bin ich weiter. Und wie oft arbeitest du? Du arbeitest ja nicht nur provokativ und du machst ja alles Mögliche, oder?
Genau, also sozusagen die Ansätze, mit denen ich arbeite, ist einmal im NLP, neurolinguistisches Programmieren, da machen wir die ganzen Ausbildungen. Der zweite Punkt, zweite Standbein ist The Work of Byron Katie, ist der zweite Teil.
Genau.
Und der dritte Teil ist der provokative Ansatz und dieses Dreiergespann macht meine grundsätzliche Arbeit aus. Und alle drei harmonisieren sich gegenseitig, befruchten sich gegenseitig, funktionieren super miteinander.
Super.
Und darauf basiert eigentlich im Grunde meine gesamte Arbeit, die ich mache. Und
das ist eh schön, wenn du das sagst, dass man das mischen kann, weil ich finde immer, wenn das zu einseitig wird in eine Richtung, das war ja früher immer, wenn du eine Schule gelernt hast, durftest du nichts anderes mehr machen. Und das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so.
Also auch mal ehrliche Aussage. Also wenn jetzt Therapeuten oder Coaches kommen und sagen, ich habe den einen Ansatz, also don't believe the Mono-Hypothese. Ich hasse es, wenn Leute sagen, ich habe eine Schule und das ist die einzig richtige. Lauf so schnell du kannst. Also weil das macht gar keinen Sinn. Ich finde, alles befruchtet sich gegenseitig in irgendeiner Form und sollte dann irgendwie übertragen werden. Also da bin ich auch wirklich kein...
ist auch gut, dann Sachen reinzubringen, die man, dass man auch mal mischt, was vielleicht, was man denkt, geht das überhaupt zusammen und es ausprobiert. Also das finde ich auch immer ganz cool, wenn man so merkt, ah, das könnte jetzt passen, dann mache ich das mal dazu und dann merkt man ja, ob es funktioniert. Also so gehe ich immer vor. So wie jetzt die Musik und die Szenen halt auch mit reinbringen in die Sitzungen. Einfach mal, da wird man sich spontan auf die Idee kommen zu sagen, wir singen jetzt mal in einer Coaching-Sitzung oder so.
Aber ich das total tust du cool. Doch, oder?
Wir tun das, wir machen das. Ja. Und das meine ich, also mit dem misch was rein, auch wenn du gar nicht weißt, ob es wirklich passt. Du merkst es ja dann an der Reaktion, ob es funktioniert oder nicht, das denke ich immer.
Also bitte mach das, also das muss ich irgendwie überkreuzen. Also sozusagen, Impro gehört ja auch dazu. Also sozusagen, Impro, Provo gehört zusammen. Ich finde Musik, Körper soll mit einbezogen werden, finde ich inzwischen ganz wichtig. Dann macht ihr doch auch dieses Körper und Impro.
Wie heißt Haltung und Wirkung vom Alan Brooks.
Ja, ganz genau. Das ist doch großartig, darüber den Körper zu erfahren. Und festzustellen, wo stehe ich damit, wie bewegt sich das Thema in dir?
Absolut.
Finde ich ganz toll.
Ja, total.
Also sowas gehört zusammen. Also wenn dann jemand sagt, nein, Verhaltenstherapie ist das Einzige, was wirkt.
Ich bin eh allergisch gegen Leute, die sagen, das ist die einzige Wahrheit, ob es jetzt in der Therapie ist oder woanders. Da denke ich mir mal, Moment. Die Wahrheit kennen wir nicht. Relativiere bitte. Sonst bin
ganz
ich raus.
Nutzt du denn auch noch andere Sachen außer Provokation?
Also ab und zu, ich habe aber Michael Bohne relativ viel gemacht und das Peppen, was er macht, im Kombi mit Klopfen.
Ich mache es nicht
exakt wie er, aber ich nehme schon Elemente daraus teilweise und mache das. Ich habe eine EMDR-Ausbildung auch gemacht beim Andreas Zimmermann ist auch schon fast 20 Jahre her jetzt. Ja. Das mache ich ab und zu, aber ich bin schon weitestgehend provokativ. Das ist oder halt mit Musik und Szenen und sowas. Also da verändere ich immer mal wieder was. Aber ich bin so vorgeschädigt, dass ich sage mal, ich kann nichts anderes wirklich gut. Ich kann nur das. Macht mir halt Spaß, es entspricht mir auch sehr. Also ich merke, je mehr ich mache, ich lerne immer noch dazu, aber je mehr ich das mache, ich finde es immer noch total faszinierend. Und du weißt ja auch nie, ob es schief geht. Ich meine, du bist immer auf so einem Hochseil und weißt nie, funktioniert es jetzt? Kriegst du die Leute? Ich bin auch manchmal ganz geradlinig und nicht nur provokativ. Also ich rede auch ganz normal mit den Leuten zwischendurch. Ja. Ich habe gerade heute wieder ein paar da, die immer mal wieder kommen. Und da die regelmäßig kommen, ich meine, da bin ich jetzt nicht regelmäßig toujours provokativ, sondern ich beobachte halt und
bringe
die Sachen auf den Tisch, genau. Und dann fällt mir halt mal was Provokatives ein, dann streue ich es ein, dann lachen die wieder und so, also bei so längeren Klienten mache ich das eher so, dann mische ich so ein bisschen durch,
Ja, wäre auch komisch, wenn nicht, aber ich finde mal, provokativ ist so der Kleber, der das alles zusammenhält.
Voll.
So. Also das ist das Element, was Ansätze aufweicht, was Möglichkeiten bietet. Und was es alles ein bisschen lockerer macht da drin.
Ja,
und
es bringt Leichtigkeit rein. Das finde ich halt so cool. Genau, Tabus. Du kannst Tabus damit...
auf.
Ja, genau.
Ich finde immer, die Leute, die zu mir kommen, die bezahlen dafür, dass ich Dinge ausspreche, die sie sonst nicht aussprechen würden.
Genau, die also sonst auch keiner ausspricht.
Richtig, genau. Auch in der Umwelt nicht, genau. Frau Schulze, ich sage Ihnen jetzt etwas, was Sie normalerweise nicht so hören würden in der Umwelt. Mhm. Aber glauben Sie mir, denken tun die das trotzdem. Sie sagen es halt nur nicht.
Ja, genau. Ich habe heute zum Beispiel auch gedacht bei dem Mann, der war so ein bisschen überarbeitet und sowas. Und ich habe den jetzt vor eine Weile nicht mehr gesehen und bin echt fast erschrocken, wie der aussieht, weil er halt echt fertig aussieht. Ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, kann ich dir was sagen? Du siehst echt scheiße aus. Ja. Aber ich mag den voll, ja. Und dann
deswegen kann man sagen, ja.
Ja, und dann hat er voll gelacht und sagte, ja, ich weiß. Weil er immer so, ja, ist eigentlich alles super oder alles super. Und ich so, ja, aber dafür siehst du ziemlich scheiße aus. Und ist irgendwie so. Und das ist super, weil die fühlen sich halt verstanden. Also genau, wenn du solche Sachen einfach auf den Tisch bringst, was du auch sagst.
Ja.
Und das ist super. Also ich mag das total gerne und du kriegst sofort den Draht, du bist sofort auf Augenhöhe und sprichst die rosa Elefanten im Raum halt an.
Aber alle rosa Elefanten, weil wir hatten heute das Thema auch ein paar Mal gehabt, dann traue ich mich, bestimmte Dinge auszusprechen oder nicht auszusprechen. Klar, ich habe jetzt viel gelernt im Hospiz, dass man auch wirklich, im Hospiz verlangen die Sterbenden oder die Gäste, die ich begleite, die verlangen das von dir. Ansonsten, also ne, so wie Nietzsche halt, ne, dann geh, also geh weg. Also logisch, die haben auch das Recht, das dann so zu sagen, aber merkst du selber, das fällt mir leichter anzusprechen als das. Also sowas wie, wenn du jetzt gerade sagst, naja, der sieht scheiße aus, du siehst aber scheiße aus heute, das wird mir auch noch leicht fallen, aber merkst du manchmal, den Gedanken denke ich, der wird mir aber etwas schwerer fallen. Also fällt dir zum Beispiel leicht zu sagen, die sind aber dick geworden oder sowas, kriegst du sowas hin?
Also wenn ich merke, ich mag die Person und ich habe eben nicht das Ziel, sie irgendwo, also was ja auch provokativ wichtig ist, und ich bin so in dieser Wohlfühl, in diesem Empathie-Bubble drin, dann sage ich sowas auch. Dann sage ich auch, wenn ich finde, jemand riecht schlecht oder sowas. Also wenn es zum Thema passt, ich spreche das schon aus. Ich habe da echt wenig, merke ich inzwischen, wenig Hemmungen, irgendwas zu sagen. Es passiert ganz selten, dass ich drüber schieße. Ich habe das in den 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, vielleicht 2-3 Mal erlebt, dass ich gemerkt habe, ich glaube, das war jetzt irgendwie... Aber das war meistens, weil mich dann die Person schon total genervt hat. Also da habe ich den guten Draht selber verloren. Und das habe ich dann aber auch gemerkt. Verloren, habe ich einen Draht verloren. Aber sonst macht es eigentlich nichts. Also ich bin da, wie ist es bei dir? Hast du da?
Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber ich suche gerade, dass ich manchmal so doch noch Themen habe, dass ich dann halt denke sozusagen, kann ich das jetzt sagen? Ich habe jetzt aber auch nichts Konkretes, aber...
Also im Hospiz ist es vielleicht auch nochmal anders, oder? Da ist es vielleicht auch nochmal krasser, weil man die Sachen vielleicht doch nicht alle ausspricht.
Aber witzigerweise dachte ich, dass es da leichter ist. Aber
Na gut, habe ich noch nie gemacht, deswegen weiß ich nicht, müsstest du.
Ja, weil die verlangen das von dir. Also, sozusagen, da habe ich viel häufiger, dass die sagen, okay, wenn ich natürlich nur die habe, die auch sich bewusst sind, okay, ich werde sterben, nicht diejenigen, die jetzt von sich aus sagen,
ich bin nur
im Krankenhaus und komme bald wieder nach Hause. Da habe ich das jetzt gerade nicht. Sondern es geht wirklich dann um die anderen. Aber ich merke gerade, also irgendwas, vielleicht bei Körperthemen manchmal, weil ich finde es interessant, wenn du sagst, wegen so, riecht schlecht, würde ich das sagen?
Klar, nicht um jeden Preis, eben wenn es jetzt völlig aus der Luft...
Thema gehören, ne?
Also wenn es mich stört, also wenn zum Beispiel jemand im Raum ist und der müffelt total nach Schweiß und es verpestet mir die ganze Praxis und der hat vielleicht ein Thema, dass er sagt, ja, ich eck immer an, weil ich irgendwas mache, und dann verbinde ich das dann schon, weil ich meine, ich stinkt mich ja auch voll.
Genau.
Ich sag das dann, aber halt nur, wenn ich noch freundlich bin, ich kann das wirklich, sonst geht's nicht. Sonst werde ich nämlich herablassen, das ist nicht gut.
Ja, aber wenn es gar nicht zum Thema gehört, dann würde ich es, glaube ich, nicht ansprechen.
Man muss ja nicht krampfhaft das in Verbindung bringen, aber wenn es irgendwie, es muss auch nicht immer passen, aber ich kann dir das gar nicht sagen, das ist eine Intuition. Also
klar.
Bei dir wahrscheinlich auch. Also manchmal, da rutscht es mir halt raus, dann sage ich es, wenn ich denke, es passt jetzt. Manchmal halte ich mich da zurück, ich überlege gerade, ob ich mich irgendwann mal zurückhalte. Hältst du dich manchmal zurück? Fällt dir ein Beispiel ein, wo du dich zurückgehalten
hast? Wir hatten das Thema sozusagen, wie konfliktfest bin ich? Ich glaube, daran haben wir es ein bisschen. Also sozusagen, man muss ja sich darauf einstellen, dass es irgendwie Gegenwind gibt oder sowas. Wie gut halte ich das aus? Und dann einfach zu gucken, wie konfliktscheu oder wie konfliktfest bist du bei solchen Sachen dabei. Weil das kann ja echt der Gegenwind kommen. Ich hatte heute ein Unternehmen da gehabt, was irgendwie jetzt demnächst zu Ende geht und dann müssen sie halt Mitarbeiter entlassen und so weiter. Und dann auch dem Chef sagen zu können, von wegen, ja, sie haben es ja leicht, sie kriegen die Kohle und werden dann in Rente gehen und die anderen müssen halt gekündigt werden. Und dann hat er also erstmal eine Schnappatmung gekriegt, dass ich das einfach so ausgesprochen habe, während die anderen Kollegen gelächelt haben. Also, dass ich das halt mich traue, in so einer Gruppenkonstellation auszusprechen. Und dann merke ich, das halte ich gut aus und so. Aber wenn die mich dann damit muss ich ja rechnen, dass die auf mich projizieren und dann sagen, von wegen so, aber Herr Neumann, das können Sie doch nicht so sagen hier. Wie gut kann ich, also manchmal habe ich noch immer dieses Thema von wegen so, sollte ich nicht gefälliger sein, weil ich wirke sonst zu arrogant, überheblich oder irgend sowas. War damals meine allererste Sitzung, die ich mit Noni hatte.
Dass du arrogant bist, hat sie gesagt?
Nee, dass ich, dass man mich nicht mag, dass ich aufpassen muss mit dem guten Draht. Da hat sich ja so totgelacht drüber und ich habe es gar nicht verstanden.
Das ist witzig,
warum
weil du,
Menschen mich mögen können. Wie kann das nur sein, dass Menschen mich mögen können?
Ja, grauenvoll, gell? Du bist
und
auch
da
so
hat
scheiße. Genau.
Noni sagt bis heute, es liegt an deinen wohlriechenden Unterhosen, dass du überhaupt einen Freund hast. Das war ihre Begründung.
Das ist die alle haben
gelacht.
Grund.
Ich, ja, ist ja alles der Grund. Alle haben gelacht, nur ich nicht. Ich habe einfach nicht verstanden, was sie mir sagen wollte.
Also
ich
dumm
muss,
bist
glaub,
du auch
drei,
noch, weißt
vier
du?
Mal anhören.
Dumm
Dann
und arrogant.
bin dumm und arrogant. Ich
Hast aber
schnall's
gute
gar
Unterhosen,
nicht.
ja, genau.
Ich muss wirklich so oft anhören, bis ich es kapiert habe.
Bis du es schnallst, genau. Aber
Geschnallt.
schau,
Dann hat sie noch
inzwischen,
so.
jetzt nach 20 Jahren, hast du es drauf, so halbwegs.
Ja, ein bisschen, also
Ein
manchmal schon.
bisschen.
Genau. Dann hat Noni noch von ihren Mundwinkeln gesprochen, dass ich ein natürliches Lächeln habe. Und
Das
sie
stimmt,
muss
das hast du.
ihre
Merk den
Mundwinkel immer
Mund.
nach oben schieben, so ein bisschen. Bei dir
Das
ist es auch.
Rested Bitch Face.
Rested Bitch Face nennt sie das, genau. Und bei mir scheint das nicht zu sein. Ich habe ein natürliches
Nee, du
Lächeln.
lächelst, du hast ein lächelndes Mund, ja, automatisch.
Viele
Es sei denn,
Zungen dabei.
weiß nicht, wie du guckst, wenn du wirklich ernst und konzentriert guckst, aber
Da
ich
muss mein
glaube,
Mann fragen. Ja, nur der
ja.
merkt das. Wenn ich dann abends nach Hause komme, auf dem Sofa liege, dann geht das Stimmen so runter. Wahrscheinlich.
Sascha, möchtest du noch irgendwas loswerden, was du für die
Ah.
Welt von Bedeutung siehst, was Humor und so angeht und Provokation und solche Sachen? Du sagst, es
Das ist
war noch
jetzt nicht.
nicht, muss ich jetzt noch sagen.
Muss ich es noch sagen, ja, genau. Und
Ja.
da,
Ach.
der Tod, der ist eine gute Sache, wenn ich am Ende als Letzter lache. Das hat mein Mann mal
Wunderbar.
gesagt,
Sehr gut.
als Reim. Aber mehr fällt mir jetzt
Das
gerade
ist
auch nicht
doch ein
ein.
gutes Schlucken
Ja, genau.
zum Thema Humor und Tod. Das ist doch ein guter Schlusssatz. Vielen Dank, dass du
Genau.
dabei warst, Sascha. Ich bin begeistert. Ich finde es schön,
Sehr,
dass wir
sehr
uns mal
gerne.
wieder gesehen haben.
Ja, das freut mich auch sehr.